Anfangs Mai habe ich schon mal eine Predigt gemacht da zum Thema, was die Bibel für uns ist oder mit welcher Haltung wir die Bibel lesen sollen. Und auf das Thema möchte ich heute auch nochmal eingehen. Und als Einstieg dazu möchte ich unseren bekannten Vers aus dem Psalm 119 vorlesen, den ich glaube auch schon mal da gelesen habe. Und das ist der Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und der Psalm 119, der würdigt eigentlich wie kein anderer Psalm Torah, also die Worte und Anweisungen, die der Mose am Berg Sinai von Gott für das Volk Israel bekommen hat. Und der Psalm 119 ist mit Abstand der längste Psalm, den wir in der Bibel haben. Und er ist so lang, weil er nach einem ganz bestimmten Muster aufgebaut ist. Und zwar geht er am hebräischen Alphabet entlang. Und das Alphabet hat 22 Buchstaben. Und für jeden von diesen Buchstaben hat sie den Psalm 8 Vers. Also, das macht insgesamt 176 Vers. Und der Psalm ist eben nicht ein Text, wo so Argumente aufeinander aufgebaut werden, um etwas so theoretisch erklären oder lehren, sondern er ist, wie gesagt, so ein kunstvoll gestalteter Text. Und der ist extra so gemacht, dass man den Psalm eben kann beten oder meditieren und dass man sich den so tief einprägen kann. Und für das hilft eben die klare Struktur dem Alphabet entlang. Es geht darum, dass man die Liebe und die Hochachtung für die Tora richtig verinnerlicht und dass man so die Tora natürlich dann auch im Leben, im Alltag anwendet. Weil eigentlich jeder von diesen 22 Abschnitten in diesem Psalm drüllt sich ums Gleiche. Dass man eben sein Leben soll an der Tora ausrichten, weil das ist, ja, Gottes Tora ist gut und die führt zum Leben. Und für das soll man mit ganzem Herz und grosser Lernbereitschaft über die Tora nachdenken und Gott auch betend nach seinem Willen fragen oder um Hilfe auch bitten für die Anwendung. Was bedeutet der Psalm jetzt aber für uns Christen? Wir stützen uns ja in unserem Glauben nicht nur auf die Tora, also die 5 Bücher Mose, sondern wenn schon denn schon auf das gesamte Alte Testament, aber vor allem ja auch aufs Neue Testament. Müssten wir jetzt also das Wort Tora in dem Psalm 119 mit Bibel ersetzen? Oder vielleicht sogar nur mit dem Neuen Testament? Weil das Neue Testament enthält ja vor allem das, was den Glauben der Christen von dem der Juden unterscheidet. Oder können wir überhaupt die Bibel mit der Tora gleichsetzen? Wenn im Neuen Testament über Jesus gesagt wird, dass er das Wort oder das Licht, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Also alle die Sachen, die in dem Psalm 119 über die Tora ausgesagt werden, werden im Neuen Testament über Jesus ausgesagt. Allein schon in dem Vers 105, den ich vorher gelesen habe, kommen ja die Begriffe Licht und Weg und Wort vor, mit denen eben Jesus bezeichnet wird. Und das macht das Ganze irgendwie ein bisschen kompliziert mit dem Wort Gottes. Weil wir haben es nebst dem schriftlich festgehaltenen Wort Gottes auch mit Jesus, einem lebendigen Wort Gottes, zu tun, wo auch heute noch lebendig ist und auch heute noch zu uns redet. Und wie geht das jetzt zusammen mit dem schriftlich festgehaltenen Wort Gottes und mit dem lebendigen Wort Gottes? Genau diese Auseinandersetzung hat Jesus mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten geführt, die für ihre Tora-Treue bekannt waren. Er hat mit ihnen über das Verhältnis zwischen ihm und den Heiligen Schriften gestritten. Und über das können wir im Johannesevangelium im 5. Kapitel lesen. Es kommt dort zu dieser Auseinandersetzung, weil Jesus am Sabbat einen Kranken geheilt hat und mit dem Sabbatgebot aus der Tora gebrochen hat. Bei dieser Gelegenheit hat sich Jesus aber auch als Sohn Gottes ausgegeben und sich so mit Gott auf die gleiche Stufe gestellt. Und auf das aber haben die Gegner von Jesus beschlossen, ihn zu verfolgen. Jesus hat verschiedene Gegner gehabt und die haben auch ganz verschiedene Gründe gehabt, zum Widerstand gegen ihn zu leisten. Ich möchte heute nur auf die Pharisäer eingehen. Für die Pharisäer ist das, was Jesus gesagt hat, Gotteslästerung gewesen. Und Jesus hat mit seinen Lehren den richtigen Glauben an einzig wahren Gott und an seine Offenbarung am Berg Sinai gefährdet. Und darum sind die Pharisäer zu erbitterten Gegner geworden von Jesus. Und darum identifizieren wir uns vielleicht eher weniger mit den Pharisäern. Weil wir sind ja Jesus-Anhänger und nicht Jesus-Gegner. Aber ich finde, wir sollen uns schon auch mit den Pharisäern identifizieren. Die Pharisäer sind nämlich die gewesen, die den Glauben an Gott sehr ernst genommen haben. Sie sind eine religiöse Bewegung gewesen, die sich gebildet hat, um die Verweltlichung vom Judentum zu stoppen. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass die Tora genau befolgt wird und auch im Alltag umgesetzt wird. Sie wollten rein und heilig leben, wie sich das für das wahre Gottesvolk gehört. Denn sie haben erwartet, dass sich durch das auch die messianischen Verheißungen am Volk Israel werden erfüllen. Und sie haben geglaubt, dass wer so lebt, nach dem Tod auferstehen wird. Also ich finde, die Vorstellungen und die Beweggründe passen doch auch zu uns als Freikirche. Und darum finde ich eben, sollen wir uns schon auch mit diesen Pharisäern identifizieren. Und darum bitte ich euch jetzt auch, dass ihr euch von diesem Abschnitt auch persönlich ansprechen lasst, den ich jetzt aus dem 5. Kapitel vom Johannesevangelium lese. In diesem Text wird beschrieben, dass Jesus wie ein Anklagter in einer Gerichtsverhandlung argumentiert. Er zählt Zeugen auf, die bezeugen können, dass er die Wahrheit über sich selber sagt. Und als erste Zeuge nennt er den Täufer Johannes. Und als zweite Zeuge nennt er seine eigenen Werke, die er im Namen von Gott tut. Und als dritte Zeuge nennt er Gott selber, wo ihn als Sohn bestätigt hat. Und als letzte Zeuge nennt Jesus die heiligen Schriften der Juden. Und wegen ihrem Umgang mit dem letzten Zeuge, eben mit diesen heiligen Schriften, klagt Jesus jetzt seine Gegner an, zu denen eben die Pharisäer gehört haben. Jesus wirft den Pharisäer Folgendes vor. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und in der Tat, sie sind es, die Zeugnis über mich ablegen. Doch ihr wollt nicht zu mir kommen, um ewiges Leben zu haben. Ich nehme keine Ehre von Menschen, aber ich kenne euch und weiß, dass ihr die Liebe zu Gott nicht in euch habt. Ich bin gekommen im Namen meines Vaters, aber ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer käme in seinem eigenen Namen, den würdet ihr annehmen. Wie könnt ihr denn zum Glauben kommen, wenn ihr Ehre voneinander annehmt und die Ehre von dem einen Gott nicht sucht? Glaubt nicht, dass ich euch vor dem Vater anklagen werde. Mose ist euer Ankläger, auf den ihr hofft. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Denn jener hat über mich geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Schauen wir uns den ersten Abschnitt einmal an. Der Vorwurf von Jesus an seine Gegner ist nicht, dass sie die heiligen Schriften nicht würden ernst nehmen, also ihre Bibel quasi nicht würden ernst nehmen. Nein, im Gegenteil. Jesus gesteht den Pharisäern zu, dass sie die heiligen Schriften gründlich erforschen. Und mit Erforschen ist da auch die Art und Weise gemeint, mit der die damaligen Schriftgelehrten und Pharisäer mit diesen Schriften umgegangen sind. Sie haben wirklich versucht zu verstehen, was so ein Text in der Tiefe meint und wie man das im Alltag richtig anwendet. Und so sind ganz viele mögliche Auslegungen zu diversen Bibelstellen aus unserem heutigen Alten Testament entstanden. Also wie die vielen Bibelkommentare, die wir im Christentum ja auch kennen. Das Ziel von dem Erforschen der Schriftgelehrten und der Pharisäer war es, das ewige Leben zu finden. Also das, was der Psalm 119 auch aussagt, dass Gottes Wort zum Leben führt, wenn man es einhaltet. Und das ist doch eigentlich ein gutes Motiv fürs Bibellesen oder eben das Anwenden der Bibel. Und auch Jesus sagt nichts dagegen, dass man in den Heiligen Schriften das ewige Leben finden kann. Aber er macht eine entscheidende Einschränkung oder eine entscheidende Korrektur. Nach ihm ist in den Heiligen Schriften nur das Leben zu finden, weil sie auf ihn hinweist. Weil das ewige Leben ist nur bei Jesus zu finden, wenn man an ihn glaubt und ihm und seinem Wort und seinem Werk vertraut. Das ist das Neue, das christliche Schriftverständnis. Darum sagt auch der Paulus in Römer 10, denn Ziel des Gesetzes, also der Tora, ist Christus zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Oder im Lukas 24 heißt es, dass Jesus nach seiner Auferstehung zu den Jüngern, die Jerusalem verloren haben und nach Emmaus gegangen sind, das neue Schriftverständnis erklärt hat. Und es heißt dort, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn, also über Jesus, steht. Oder auch der Johannes macht das schon ganz am Anfang von seinem Evangelium klar. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Oder in Matthäus 5 heißt's: Meint nicht, ich sei gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Nicht um aufzulösen bin ich gekommen, sondern um zu erfüllen. Und dann fängt Jesus an, das Gesetz auszulegen, und zwar auf seine Weise. Es heißt nämlich weiter dort in Matthäus 5, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der sei dem Gericht übergeben. Ich aber sage euch, und so weiter. Jesus ist also das Ziel oder der Inhalt oder die Erfüllung der Heiligen Schriften. Oder er ist die richtige Offenbarung von Gott. Und darum hat auch er die Autorität, die Heiligen Schriften richtig auszulegen. Und darum gilt für uns, dass wir nur insofern in den Heiligen Schriften das ewige Leben können finden, indem sie uns zu Jesus führen. Für uns gilt, dass wir auf das zu hören und zu schauen haben, was Jesus sagt oder was Jesus tut. Das Bibellesen soll uns in die Gegenwart von Jesus führen, in Austausch mit ihm, in die Beziehung mit ihm. Weil er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und für das sind manchmal all die Lehren, die im Laufe der Kirchengeschichte durch das Erforschen der Bibel entstanden sind, manchmal mehr hinderlich als förderlich. Sie führen dazu, dass wir uns ein ganz bestimmtes Bild von Gott oder Jesus oder seinem Reich oder das Leben als Christen machen und gar nicht mehr offen sind, um immer wieder neu dem Jesus zu begegnen und auf sein Reden zu uns zu hören durch einen Bibeltext. Unsere Meinungen sind schon gemacht. Wir haben alles schon festgelegt. Und zwar so, wie es für uns plausibel ist. Und so ist es auch den Pharisäern ergangen. Es hat klare Vorstellungen gegeben zum Messias, die aus den Heiligen Schriften abgeleitet worden sind. Und so haben die Pharisäer durchaus auch mit den Heiligen Schriften gegen argumentiert, dass Jesus der Sohn Gottes war. Sie haben also biblische Belege für ihre Abwehrhaltung gegenüber Jesus als Messias. Wenn wir uns also mit diesen Pharisäern identifizieren, dann sollten wir einsehen, dass auch wir mit unserer Bibelauslegung falsch liegen können. Und Jesus und das, was er uns von Gott gezeigt hat oder was er von uns heute will, können verkennen. Ich glaube, das sollten wir einfach mit aller Demut auch eingestehen. Aber es ist nicht nur die falsche Bibelauslegung oder Schriftauslegung, die dazu geführt hat, dass die Pharisäer Jesus nicht haben können als Messias anerkennen, sondern in dem zweiten Abschnitt wird noch ein weiterer Grund genannt. Jesus wirft den Pharisäern vor, dass es ihnen nur um ihre eigene Ehre gegangen ist. Ihrem Bibelerforschen und ihrem frommen Leben ist es ihnen nicht um die Liebe zu Gott gegangen oder um die Verehrung von Gott, sondern um die eigene Verehrung oder die eigene Bestätigung von Gott oder von den Menschen. Und die Pharisäer sind wirklich hochgeachtete Leute beim Volk. Sie sind die, die Bescheid gewusst haben, die genau haben können sagen, was vor Gott richtig und falsch ist. Also hat Gott sicher auch viel von ihnen gehalten, haben die Leute gedacht. Oder auch die Pharisäer haben das gedacht, vielleicht. Jesus hat sogar über die Pharisäer gesagt, dass sie Macht haben, den Leuten das Himmelreich zu verschliessen. Also sie haben die Macht gehabt, zu sagen, wer da zum Gottesvolk dazugehört und wer nicht. Und diese Position hat den Pharisäern anscheinend gut gefallen. Wenn wir uns mit den Pharisäern identifizieren, dann müssen wir uns auch selbstkritisch fragen, ob es uns manchmal nicht auch einfach um die eigene Ehre oder unsere eigene Bestätigung geht im Umgang mit der Bibel. Auch uns kann es gefallen, dass wir im Gegensatz zu anderen Bescheid wissen über die Bibel oder über Gott oder über das Leben als guter Christ. Oder es kann uns einfach ums Recht gehen oder dass wir uns selber nicht hinterfragen müssen. Auch wir können also von dem Stolz oder von dieser Ehrsucht der Pharisäer befallen sein. Im dritten Abschnitt schlägt Jesus dann seine Gegner mit ihren eigenen Waffen. Die Pharisäer haben fest darauf beharrt, dass sie Mose getreu sind oder Tora getreu. Aber Jesus hat ihnen gesagt, dass sie eigentlich nicht einmal an Mose glauben. Weil der Mose hat ihn, also Jesus, schon angekündigt. Und gemeint ist da unter anderem sicher die eine Aussage von Mose aus dem 5. Mose Kapitel 18, wo es heisst, einen Propheten wird dir der Herr, dein Gott, auftreten lassen. Aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, so wie mich. Auf ihn sollt ihr hören. Die Pharisäer haben also nicht einmal auf den Mose gelassen. Und damit haben sie auch nicht können glauben, dass Jesus wirklich der Gesandte von Gott ist. Und so hat ihnen das Bibellesen eigentlich rein gar nichts gebracht. Sie sind nur fromme Heuchler gewesen. Ein sehr hartes Urteil, das da über die Pharisäer gesprochen wird. Und ja, auch das sollen wir kritisch an uns prüfen. Nehmen wir es insgesamt überhaupt ernst, dass Gott durch die Bibel zu den Menschen möchte reden? Dass die Bibel eben nicht einfach nur ein Buch ist wie jedes andere? Oder haben wir das zwar vielleicht einmal geglaubt, dass Jesus durch die Bibel zu uns reden kann, aber sind unterdessen vielleicht einfach ja, abgestumpft oder nur noch gelangweilt beim Bibellesen? Das sind die Anfragen an uns, wenn wir uns mit den Pharisäern identifizieren, die Jesus abgelehnt haben. Aber es muss auch gesagt werden, dass es auch viele Pharisäer gegeben hat, die zum Glauben an Jesus gekommen sind. Und das, finde ich, ist mit dem Grund, dass wir uns eben auch gut mit den Pharisäern identifizieren können. Und das berühmteste Beispiel für so einen Pharisäer, wo Jesus nachgefolgt ist, ist sicher der Paulus gewesen. Und ich glaube, auf ihn hat der Vorwurf aus dem letzten Abschnitt nicht zugetroffen, dass er nicht einmal Mose geglaubt hat. Im Gegenteil. Ich denke, der Paulus war wirklich ein wahrhaftiger Jahwe-Anhänger. Darum war er auch sofort bereit, zu dem Jesus nachzufolgen, wo er erkannt hat, dass Jesus wirklich der gesandte Messias ist, der schon lange in den Schriften angekündigt worden ist. Und ich glaube, darum hat auch der zweite Vorwurf beim Paulus nicht zugetroffen. Am Paulus ist es nicht um seine eigene Ehre gegangen, sondern er hat wirklich wollen Gott und nachher eben auch Jesus dienen. Und dafür hat er ja dann auch sogar schwere Verfolgung und Verachtung auf sich genommen, wie wir im Neuen Testament lesen können. Nur der erste Vorwurf hat auf den Paulus zugetroffen. Er hat als Pharisäer auch in den Heiligen Schriften nach dem ewigen Leben gesucht, aber er hat es nicht anhand von seinem Erforschen von den Schriften können erkennen, dass Jesus das ewige Leben ist. Doch Gott sei Dank hat ihm das Jesus schließlich außerhalb von den Schriften durch eine persönliche Begegnung mit ihm gezeigt. Und durch das wunderbare persönliche Erlebnis mit Jesus hätte Paulus später Folgendes können an Korinther schreiben. Gott hat eins gesagt, Lichtstrahle auf aus der Dunkelheit. So hat er auch sein Licht in meinem Herzen aufleuchten lassen und mich zur Erkenntnis seiner Herrlichkeit geführt. Der Herrlichkeit Gottes, wie sie aufgestrahlt ist in Jesus Christus. Der Paulus macht da selber ein Beispiel dafür, dass Gott bereits im Alten Testament auf das Licht verwiesen hat, wo in Jesus aufgeschonen ist. Aber erst, wo Jesus ihm persönlich und eben außerhalb der Schriften begegnet ist, hat ihn das zur wahren Gotteserkenntnis geführt. Nämlich zur Gotteserkenntnis, wie sie in Jesus aufgeleuchtet ist. Und damit ist nicht einfach ein Erkennen mit dem Verstand gemeint, sondern mit dem Erkennen ist gemeint, dass man in ein Vertrauensverhältnis oder in ein Gemeinschaftsverhältnis mit dem Gott eintretet. So, dass man durch das Richtung und Inhalt und Anweisung für sein ganzes Leben überkommt. Es ist eben die Erkenntnis, dass Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist. Und genau das ist mit dem Paulus durch die Begegnung mit Jesus passiert. Sein Leben hat sich radikal verändert. Er hat sich mit Jesus auf den Weg gemacht. Und das hat auch seinen Dienst für Gott total verändert. Und er schrieb dann an Korinther, Gott hat mich fähig gemacht, ihm zu dienen durch die Bekanntmachung seines neuen Bundes. Dieser Bund unterscheidet sich dadurch von dem früheren Bund, dass Gott jetzt nicht ein geschriebenes Gesetz gibt, sondern seinen Geist. Der Buchstabe des Gesetzes führt zum Tod, der Geist aber führt zum Leben. Das ist schon eine krasse Wandlung für jemanden, der vorher sein ganzes Leben für das geschriebene Gesetz von Mose eingesetzt hat. Doch durch die persönliche Begegnung mit Jesus, dem Gesandten von Gott, hätte Paulus verstanden, dass die heiligen Schriften nur zum Leben führen, wenn sie zu einer Begegnung mit dem Jesus führen, wo eben selber das Leben ist. Und diese Begegnung vermittelt uns der Heilige Geist. Ich habe gesagt, dass wir uns mit den Pharisäern identifizieren sollen. Und das soll uns selbstkritisch machen in unserem Umgang mit der Bibel. Suchen wir beim Bibellesen wirklich die Begegnung mit Jesus und sein Reden zu uns? Oder geht es uns nur um unsere Eigenbestätigung oder unser Recht haben oder unsere eigenen Definitionen? Und lassen wir uns insgesamt etwas sagen von der Bibel, wo uns auf den dreieinigen Gott hinweist? Oder ist die Bibel für uns einfach nur ein ganz normales Buch, das uns gar nicht mehr gross berührt? Wir dürfen uns aber auch mit dem Pharisäer Paulus identifizieren. Und das soll uns erwartungsvoll machen beim Bibellesen. Wir dürfen damit rechnen, dass Jesus uns persönlich begegnet. Beim Bibellesen, aber auch außerhalb vom Bibellesen. Und wir dürfen damit rechnen, dass wir durch die Begegnung mit Jesus, durch das Unterwegssein mit ihm oder unsere Hingabe an ihn verändert werden. Und so dürfen wir damit rechnen, dass wir durch das feste Verbundensein mit Jesus die Bibel eben so verstehen können, wie es im Psalm 119 beschrieben wird. Nämlich, dass sie uns zum Licht und zum Leben führt, wo für uns Jesus Christus ist. Amen.